Erlebnispädagogik ist mehr als Lagerfeuer, mehr als Action, Spiele oder draußen sein. In diesem Podcast geht es um Haltung, Wirkung und um das, was wirklich bleibt. Wir sind Clara und Matthias von Aventerra. Unsere Wege und Erfahrungen der Erlebnispädagogik sind ganz unterschiedlich, aber uns verbindet die Leidenschaft, sie lebendig zu machen und ihre Wirkung spürbar zu zeigen. Willkommen bei Mehr als Lagerfeuer. Schön, dass du da bist.
Hallo Clara. Ich wollte mit dir heute über ein Thema sprechen, das ganz praxisnah in der letzten Woche stattgefunden hat. Und zwar hatte ich eine Anfrage von einer Lehrperson, die mit uns gerne ein Projekt umsetzen wollte. Und am Ende ist dieses Projekt aber nicht zustande gekommen, weil es gab keine betreuende Lehrperson, die einen Rettungsschwimmer hat. Und genau dieser Moment hat mich dazu bewegt, zu sagen, das wäre eigentlich mal ein ganz spannendes Thema für unseren Podcast.
Warum benötigen die denn gar keinen Rettungsschwimmer? Magst du das mal kurz ausführen?
Ich mag gar nicht behaupten, dass die keinen Rettungsschwimmer benötigen oder dass der Rettungsschwimmer auch bei Lehrkräften nicht sinnvoll ist. Ich fand es nur einfach schwierig, wenn nachher eine Veranstaltung nicht stattfinden kann, weil das im Prinzip das einzigste Kriterium, was am Ende über Erfolg und Misserfolg entscheidet, ein Rettungsschwimmer ist bei einer Lehrperson. Und mir ist da vor allem so dieser Blick auf: Was heißt denn eigentlich diese Qualifikation? So, welche Befähigung habe ich denn damit? Und ist die tatsächlich am Ende auch für das Setting, in dem wir uns bewegen, denn tatsächlich so relevant und vor allem bei einer Person, die das ja beim Kanufahren wahrscheinlich noch nie selber gemacht hat oder auch selber wenig Erfahrung hat, ist das bei der Situation dann wirklich das Entscheidende?
Aber wir haben ja einen Rettungsschwimmer, oder?
Genau, wir haben den. Und es ist auch gut und wichtig und richtig da dabei. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist Erlebnispädagogin und du begleitest jetzt eine Kanutour. Und du hast da eine Klasse und wir wissen ja alle, dass wenn wir auf dem Kanu oder im Kanu auf bewegtem Wasser sind, dann hat es ja einen ganz, ganz besonderen Reiz. Und das macht ja Spaß. Und da kommt ja auch so dieses Gefühl von Abenteuer auf, aber ja auch so dieses Thema, ja, Risiko und Wagnis. Weil wir haben Stromschnellen, wir müssen einfach immer wieder schauen, wo ist so die beste Durchfahrt, wo hat es Hindernisse oder Ähnlichem. Und egal wie gut unsere Einweisung am Anfang ist oder egal wie viele Hinweise wir auch während der Tour geben, dennoch bleibt am Ende immer ein gewisser Grad an Möglichkeit übrig, dass halt doch ein Boot kentert. Und sobald halt ein Kanu kentert, haben wir eben Personen, die im Wasser sind. Und wenn es jetzt da zu einer Situation kommt, dass wir da agieren müssen, also wirklich so fix auch bei den Teilnehmenden sein müssen, um die dann auch aus dieser Situation herauszuholen, dann bringt mir so ein Rettungsschwimmer erstmal nicht so viel, weil ich bin viel schneller im Kanu wie außerhalb des Kanus. Das heißt, jetzt irgendwo dann aus dem Kanu zu hüpfen, ins Wasser rein, möglichst schnell hinzuschwimmen, das bringt mich eigentlich eher in eine etwas schlechtere Position. Schaffe ich es dagegen, mit dem Kanu schnell bei so einer Person zu sein, dann habe ich ja sozusagen gleich eine Rettungsinsel mit dabei. Das heißt, die Person kann sich super leicht am Rand festhalten und ich kann sie abtransportieren. Das ist ja viel schwieriger, wenn ich als Person da bin. Dann gegen die Strömung schwimmen ist einfach auch wahnsinnig kraftaufwendig. Also auch das gelingt mir ja mit einem Kanu unter Umständen besser, weil ich halt einfach ein bisschen schnittiger bin, weil ich einfach besser mich auch am Randbereich bewegen kann oder ähnliches. Also auch da habe ich im Endeffekt einen viel, viel größeren Vorteil. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auch immer vor Augen führen, wo entsteht denn so ein Rettungsschwimmer? Die meisten von uns ja auch machen das ja im Schwimmbad. Also sprich, wir schwimmen unsere Bahnen, wir tauchen in die Tiefe, wir schleppen jemanden ab, aber alles ganz entspannt, so da kann ich ins Wasser hüpfen und dann bin ich an Ort und Stelle. Da gibt's keine Strömung, da gibt's keine Äste, da gibt's keinen Baum, da gibt's keinen Stein. Also alle so Themen, die mache ich in der Wildwasserrettung oder die mache ich beim Paddeln, solche Themen. Und deswegen bin ich viel handlungsfähiger, wenn ich einfach gut paddeln kann. Und der Rettungsschwimmer ist dahingehend wichtig, aber halt nicht das Ausschlaggebende an der Stelle. Und gerade bei Lehrkräften, wann kommen die schon mal in die Situation, dass sie ihre Schülerinnen oder Schüler aus fließendem Gewässer rausholen? Meistens macht man ja diesen Rettungsschwimmer, um eben halt im Schwimmbad gut Aufsicht zu führen oder beim Schulausflug am Badesee, ja, auch da eine gute Aufsicht gewährleisten zu können.
Hast du denn noch andere Beispiele?
Im Prinzip haben wir ja so ein ähnliches Phänomen, wenn es zum Klettern geht. Weil auch da gibt es ja im schulischen Bereich diesen Schein, dass ich ja Klettern im Schulsport anbieten kann. Und auch da ist es uns immer mal wieder begegnet, dass im Endeffekt halt Lehrkräfte nicht mitkonnten oder man dann den Sportlehrer benötigt hat, weil der diese Qualifikation hat, eben Klettern im Schulsport anbieten zu dürfen. Und da ist im Endeffekt halt so ein selber Hintergrund. Da wird man ausgebildet, da hat man Erfahrung eben an künstlichen Kletterwänden. Also sprich irgendwo in der Turnhalle oder Kletterhalle mit einer ganz klaren, ganz klar umrissenen Räumlichkeit, mit auch den Strukturen, die da vorhanden sind. Da muss ich mir keine Gedanken machen über Steinschlag oder unwegsames Gelände. Da muss ich auf den Boden nicht schauen, ist das eine gute Position, wo ich mit der Klasse sein kann und solche Dinge. Und auch da ist im Endeffekt genau das, dieser Punkt, draußen ist anders. Also ich habe am Feld einfach nicht die bunten Griffe, die mir den Weg zeigen. Ich habe nicht immer denselben Umlenkhaken, wie ich ihn in der Halle vorfinde. Also ich muss da ja viel mehr Wissen, viel mehr Know-how haben, um am Ende auch eine sichere Top-Rope-Kletterstation aufzubauen. Und auch im Falle von, ich muss hier irgendwo intervenieren, ich muss hier vielleicht tatsächlich jemanden retten. In der Halle ist meistens relativ simpel, dann lasse ich die Person halt irgendwie ab. Am Felsen draußen kann es sein, ich habe noch irgendwie ein Felsband dazwischen oder ähnliche Situationen. Also auch da ist gut, wenn Lehrkräfte dabei sind, die eine Ahnung haben, weil dann können die natürlich auch so in dieser Funktion, ich habe da nochmal einen geschulten Blick mit drauf, also und kann eben mitschauen, wird ein Sicherungsgerät richtig bedient oder ist die Seilführung einfach gut. Aber am Ende ist das ja auch genau das, was wir machen, wenn wir zu zweit so eine Gruppe begleiten, beziehungsweise beim Klettern sind wir ja sogar zu zweit bei der Hälfte von so einer eigentlichen Gruppe. Also sprich irgendwas so mit 12 bis maximal 15 Teilnehmenden.
Das heißt aber, wir planen die Begleitpersonen gar nicht so richtig in unser Sicherheits- und Rettungskonzept mit ein oder doch?
Doch schon, weil ich glaube, jeder, der Verantwortung trägt, hat ein ganz großes Bedürfnis, auch zu wissen, was passiert denn, wenn was passiert. Und deswegen zu sagen, ihr müsst euch da nicht drum kümmern und wir machen alles, das ist halt sehr, sehr einfach. Deswegen bin ich schon auch immer so ein Freund davon, zu sagen, lasst es uns mal kurz durchspielen. Und ich will euch vor allem auch sagen oder auch darstellen, wie läuft denn das so ab und was ist auch da eine wichtige Funktion, die ihr erfüllt. Also gerade wenn wir nochmal zurückgehen, so auf das Beispiel mit dem Kanufahren. Angenommen, wir haben diese Kenderung, angenommen, wir haben diese zwei Schülerinnen oder Schüler, dann ist ja voll wichtig, wir vereinbaren ein klares Zeichen, also ein klares Handzeichen oder ein Pfiff. Und damit ist sofort für alle erstmal klar, okay, jetzt müssen wir uns irgendwo einen guten Platz am Ufer suchen, wo wir warten können. Und wenn dann meine Begleitpersonen dann auch wissen, okay, jetzt ist unsere Aufgabe einfach zu gucken, dass die Klasse einfach ruhig bleibt, dass da jetzt nicht irgendwelche komischen Gedanken entstehen oder dass man sich vielleicht wo reinsteigert oder ähnliches. Das heißt, die können uns ja voll gut in diesem Klassenmanagement unterstützen. Und das ist ja total hilfreich, weil wenn wir uns gerade mit dem Thema Rettung oder auch dem Bergen von Material beschäftigen und 10, 20 Meter flussabwärts ist da eine Klasse, die dann anfängt, irgendwo so eine Hysterie zu entwickeln und dann kentert nochmal im Boot, naja, dann haben wir halt ja nicht nur den doppelten Aufwand, sondern dann haben wir ja richtig viel zu tun. Und das macht ja dann für alle Beteiligten so eine Situation unheimlich stressig. Also ich würde da schon immer wieder dafür plädieren zu sagen, ja, nimm die Leute mit ins Boot und sag aber auch ganz klar, das übernehmen wir. Und zwar nicht, weil wir nachher am Ende die Helden oder Heldinnen sein wollen, sondern weil wir einfach aus diesen oder jenen Gründen viel agiler sind, viel schneller sind, viel mehr Möglichkeiten haben, so eine Situation auch aufzulösen, weil wir Strömung kennen und verstehen, weil wir Gefahrenbereiche identifizieren können, die sich vielleicht für ungeschultes Auge gar nicht als Gefahr darstellen. Also denk an die Situation, wir haben einen umgekippten Baum, der so mit dem ganzen Astwerk mitten in der Strömung liegt. Hier haben wir einfach einen Rechen, der Personen dann unter Wasser drückt. Und das sieht man nicht automatisch. Das kündigt sich ja nicht an. Das Wasser fließt da erstmal oberflächlich ganz entspannt durch. Aber das, was ja auch unter der Wasseroberfläche passiert, ist halt genau das, was es am Ende auch gefährlich werden lassen kann. Und das im Vorfeld einfach gut zu kommunizieren, ist immer hilfreich. Und genauso beim Klettern. Ja, voll gut, dass du eine Qualifikation hast. Du bist ausgebildete Kletterbetreuerin oder du darfst Klettern im Schulsport anbieten. Dann sei mit dabei. Du bist mit uns gemeinsam das Check-up-Team. Also sprich, die Jungs und Mädels, die müssen sich, bevor sie starten, sich von dir, von mir, ein Check-up abholen. Und da hast du den prüfenden Blick. Lass es uns anschauen. Wir sichern mit dem Click-up. Das funktioniert so. Kennst du das? Ja? Nee, erkläre ich dir ganz kurz. Und damit sind wir halt echt safe.
Okay, und neben dem Rettungsschwimmer und so einem Top-Rope-Schein oder sowas, was denkst du, was ist als Erlebnispädagoge, als Erlebnispädagogin wertvoll zu haben?
Also grundsätzlich finde ich schon mal ganz wichtig, eine gute erlebnispädagogische Ausbildung zu haben, weil ich glaube, man kann einfach ganz viele Situationen im Vorfeld auch entschärfen oder auch dafür zu sensibilisieren, wenn man auch so ein gutes Handwerkszeug hat. Also sprich, wenn man auch so sich selber gut einschätzen kann, wenn man sich so seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen auch bewusst ist. Und wenn man jetzt so in diese Hard-Skill-Qualifikationen reinschaut, dann braucht es meines Erachtens schon auch irgendwo die passende Qualifizierung. Also nur weil ich selber mal im Boot gesessen bin oder vielleicht weil ich selber ganz gerne paddeln gehe, befähigt mich das halt noch nicht so, dass ich mit einer Gruppe aktiv sein kann und dass ich auch so dieses Gruppenmanagement gut beherrsche. Weil das ist, finde ich, schon auch eine ganz, ganz wichtige Qualifikation. Und das Gleiche haben wir, finde ich, in allen Natursportarten. Ich sollte einfach dieses Know-how mitbringen, idealerweise in einem Umfang, so dass ich nicht nur ein bisschen besser bin, wie das, was ich nachher möglich mache, sondern dass ich wirklich auch ein, zwei Schwierigkeitsgrade beim Klettern drüber bin. Dass ich natürlich auch ein, zwei Schwierigkeitsgrade besser paddeln kann, wie ich nachher mit den Teilnehmenden mache. Denn das gibt mir halt so ein gutes Sicherheitskonstrukt. So, ich muss mich nicht selber um mich kümmern. Passt es jetzt gerade alles, wie ich paddel? Und wie ging jetzt nochmal der Paddelschlag, dass ich vom linken ans rechte Ufer komme? Also das gibt mir viel mehr Handlungsmöglichkeiten, weil wenn ich in der Situation ja erstmal viel Denkleistung für mich brauche, damit ich überhaupt weiß, wie komme ich denn voran, ja, dann fehlt mir das auch so, um mich auf das zu konzentrieren, was jetzt eigentlich ansteht, nämlich Rettung, Bergung von Teilnehmenden. Und von daher finde ich schon, so diese gute Qualifikation ist immens wichtig.
Was sollte man denn darauf achten, wenn man jetzt ja nach Qualifikationen sucht, wenn man so denkt, hey, ich hätte einfach mal Lust, Gruppen im Kanu zu begleiten. Wonach schaue ich bei einer Weiterbildung, egal jetzt welche Sportart, aber was ist dir da wichtig?
Na, die Empfehlung da von meiner Seite ist natürlich immer, schau mal, was diese Fachverbände auch haben. Also was geben denn die auch so an Lehrmeinung raus oder welche Inhalte finden sich denn bei diesen Fachverbänden in deren Ausbildungsstrukturen? Und das haben wir ja überall. Also sei es beim Deutschen Alpenverein oder beim Bundesverband Kanu oder auch bei der ACA oder wo auch immer. Die haben ja alle gewisse Ausbildungsstrukturen. Du kannst da die untersten Stufen machen und dann dich ja aber auch hochqualifizieren bis zum Trainer, bis zum Ausbilder, Instructor oder irgendwas in der Richtung. Das wäre für mich immer so eine Grundlage, wenn ich was suche. Jetzt ist natürlich so, gehen wir mal in so ein Beispiel rein von einem Trainer C im Klettersport. Diese Ausbildung geht halt 3 Wochen und man muss schon echt auch einiges an Qualifikation, an Können mitbringen und in den Kursen wird auch wirklich viel vermittelt, was natürlich für die Ausübung einer Trainertätigkeit im Klettersport wirklich relevant ist, was jetzt aber für uns in unserem Kontext einfach gar keine Relevanz hat. Also ich muss in meinen Settings nicht wissen, wie ich einen Haken legen kann oder einen Haken schlagen kann und einen Keil legen kann. Das werden wir nicht haben, also zumindest nicht in 98% unserer Settings. Also sprich, wenn ich mir sowas anschaue, dann mal zu sortieren, was ist denn wirklich notwendig. Und der zweite Schritt wäre für mich immer dieses, was für eine Bereitschaft habe ich eigentlich? Weil wenn du sagst, hey, der Klettersport, das ist genau das, was mich einfach auch begeistert und ich will das vollumfänglich lernen und ich habe da Bock drauf und ich kann das vielleicht dann auch für andere Sachen einsetzen und ich habe das Geld und die Zeit, dann mach eine Trainerausbildung. Und die eine Ergänzung zu einem Erlebnispädagogen oder zu einer Erlebnispädagogin, super. Dann hast du ein richtig großes Portfolio an Möglichkeiten. Wenn du allerdings sagst, nee, ich will eigentlich das Klettern halt als Methode einsetzen, weil ich sie pädagogisch sehr reizvoll finde, ja, dann schau, welcher erlebnispädagogische Anbieter oder welcher Anbieter bietet eine Kletterfortbildung, die aber die Elemente lehrt, die wichtig sind und nach welchen Kriterien. Also welche Standards oder welche Lehrmeinungen von einer Trainerausbildung beim Alpenverein sind denn nachher in einer Zusatzqualifikation Klettern von einem erlebnispädagogischen Anbieter mit drin? Und dann hast du eine gute Referenz. Und wenn das nachher am Ende halt über eine Teilnahmebescheinigung oder ähnliches oder ein Zertifikat auch nachlesbar ist, ja, dann ist das natürlich so jetzt für mich als Anbieter natürlich super. Weil dann kann ich auf einen Blick auch erfassen, was sollte diese Person denn auch können. Und so ist, denke ich, bei vielen Sachen. Es gibt Kanu-Guide-Zertifikate und solche Sachen.
Würdest du denn sagen, man sollte sich so auf ein, zwei Bereiche spezialisieren oder glaubst du, man kann sich auch eigentlich komplett breit ausbreiten?
Ich glaube, das ist was unglaublich Individuelles. So unsere Empfehlung, auch die Empfehlung auch nach unserer erlebnispädagogischen Weiterbildung ist ja auch immer die, fang doch mal mit ein, maximal zwei Sachen an, weil das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Wie hältst du dich denn auf dem Laufenden? So, wie oft gehst du selber aufs Wasser, um auch diese Routine und diese Festigkeit ja auch zu erlernen? Und jetzt bist du aber nicht nur ausgebildeter Kanu-Guide oder ausgebildete Kletterexpertin, sondern schaffst du es auch, das regelmäßig auch zu machen? Und wie gelingt es dir, dich da auch immer mal wieder abzudaten? Es gibt ja durchaus eine Entwicklung bei Sicherungsgeräten, also die ja am Ende auch für unseren Bereich ja interessant sind. Also das würde ich eher so ein bisschen als Richtschnur so mitgeben. Fang doch lieber mal mit ein, zwei Bereichen an, wo du sagst, jawohl, die begeistern mich jetzt auch und da habe ich einfach Lust, mich mal da auch zu spezialisieren. Und wenn du merkst, das passt gerade ganz gut und ich kriege das auch super unter und ich habe noch Kapazitäten über, ja, dann mach gerne mehr. Ich meine, am Ende ist natürlich super, wenn du viel kannst, also wenn du einfach ein riesen Repertoire an Methoden hast, die du erlebnispädagogisch nutzen kannst. Das macht dich natürlich interessant für Mitarbeit und B natürlich auch für ganz, ganz unterschiedliche Themenfelder, ganz unterschiedliche Orte, mehr Anbieter oder ähnliches.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung und schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Ciao! Was sind deine Gedanken dazu? Welche Impulse nimmst du mit und welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib uns in die Kommentare und lass uns darüber in Austausch kommen. Alle weiteren Infos und Links findest du in der Folgenbeschreibung. Das war ein Einblick in echte und wirksame Erlebnispädagogik mit Aventerra. Bei uns geht es um mehr als Lagerfeuer.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.